Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Mit unserer Sommeredition. Endlich hat das Warten ein Ende. Wir holen den Nachspieldeich aus seinem Dornröschenschlaf. Das Mikro für diesen Podcast steht heute zwischen Dschungel und Meer. Savadika aus Thailand in Richtung Trainingslager nach Zell am Ziller. 11.415 Kilometer und 107 Tage zu Fuß liegen zwischen uns. Das ist eigentlich kaum auszuhalten, aber immerhin können wir hier und jetzt reden. Björn Knips, moin, du fehlst mir sehr. Das erstmal vorweg.
Ach, servus, servus aus dem Zillertal. Ja, 107 Tage zu Fuß und das nur, wow. Also, gelaufen wird hier übrigens viel, vielleicht haben wir die Strecke schon zurückgelegt. Also, im Prinzip, alle Spieler zusammen.
Man muss schon streng marschieren, das ist dir schon klar, ne? Also, ich glaube, schlafen haben die da jetzt nicht einberechnet. Das ist ja so ein bisschen unrealistisch auch, ne, was Google Maps manchmal raushaut.
Ja, genau, genau.
Aber wir können festhalten, unsere Welten könnten wirklich gerade nicht unterschiedlicher sein. Du zwischen den Grün-Weißen mit Fußball und Bier, ich zwischen Thai-Boxern mit stillem Wasser, denn heute ist hier ein hoher buddhistischer Feiertag, da ist Alkohol tabu. Bei dir ist es ja inzwischen so kommod, dass dir die Fans sogar schon das Bier reichen, habe ich das richtig gesehen?
Ja, das ist unglaublich. Wir haben, es gibt Leute, die haben das Deichbier mitgebracht, aus Sachsen. Ganz liebe, nette Jungs waren das. Und die haben in Sachsen das Deichbier in Bremen bestellt, haben sich das zuschicken lassen und haben es dann von Sachsen mit nach Österreich genommen, um uns damit eine Freude zu machen. Herrlich. Und anschließend gab es dann noch ein Fanbier aus dem Saarland. Und ja, war lecker und ist schön, dass die Fans uns so mögen und ja, uns immer wieder motivieren zu arbeiten. Das machen wir gerne.
Ach, wie süß. Das ist aber echt eine nette Geste. Aber wenn so Naturvölker aufeinandertreffen, ist es ja so, dass man auch ein Gegengeschenk macht. Wie sah euer's denn aus?
Wir haben sie umarmt und haben sie mit unseren Worten glücklich gemacht.
Das werdet ihr ja auch noch weiterhin tun und wir wollen das Ganze unterlegen mit dem Nachspieldeich, der endlich wieder am Start ist. Wir hatten ja ein bisschen Pause, also mir war zwischendurch richtig langweilig. Auch wenn die Bundesliga noch nicht läuft, wir wollen nämlich mal ein bisschen sortieren, euch updaten. Es geht natürlich darum, auf den aktuellen Kader zu schauen, inklusive Neuzugänge, hinter die Kulissen im Trainingslager und wir müssen über die Performance von gestern sprechen beim Testspiel gegen den US Lecce. Werder hatte ein klares 0:3 gegen die Italiener aus der Serie A eingefangen. Außerdem im Fokus natürlich auch der Mannschaftsabend. Da dringt ja selten was nach außen. Es sei denn, einer zückt das Smartphone, so wie Naby Keita im letzten Jahr. Björn, fangen wir mal mit dem Testspiel an. Was war da los gestern? Ole Werner hat zwei komplett unterschiedliche Konstellationen auf den Rasen geschickt. Aber beide hatten wohl Luft nach oben, oder? Wie siehst du das?
Ja, wobei die erste Elf, die da angefangen hat, das noch etwas besser gemacht hat als die zweite. Das hat Ole selbst auch so gesagt. Also die erste halbe Stunde war schon durchaus okay, auch wenn da die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt hat. Aber Werder hatte das Spiel eigentlich im Griff. Es war ordentlich Tempo drin, das muss man nicht sagen. Aber beide Mannschaften haben so unglaublich viele Fehler gemacht. Das war echt schwer zu ertragen. Immer wenn sich ein kleines Häuschen, ein Spielhäuschen aufgebaut haben, wo man dachte, jetzt könnte es was geben, hat irgendeiner es wieder eingerissen. Einer war da ganz heftig dran beteiligt, leider Skelly Alvero. Der hatte keinen guten Tag erwischt, aber da war er nicht alleine mit. Ja, und dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag, denn Lecce hat dann zwei kapitale Fehler der Bremer ausgenutzt und ist dann 2:0 in Führung gegangen. Das war schon heftig.
Das ist ja so ein Muster, was wir auch aus der vergangenen Saison kennen. Testspiele haben aber auch eine ganz eigene Dynamik, muss man mal sagen. Ne? Da müssen Spieler erstmal ankommen, miteinander funktionieren. Und die Jungs haben auch 12 Tage Training in den Knochen. Tja, wie viel Einfluss hat das auf die Leistung? Ich meine, das müssen die ja auch ein Stück weit abkönnen, ne? Andererseits, klar, ich glaube, das Wetter ist recht heiß bei euch und vielleicht liegen die schon mit der Zunge auf dem Platz.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lecce nicht trainiert hat. Ne?
Ja, genau.
Also das aber das sind Italiener, weißt du?
Aber keine
Bremer. Ja, mag sein. Also man hat es beiden Mannschaften deutlich angemerkt, dass sie mitten im Training stecken. Und vielleicht war es auch nicht ganz so schlau, sich so einen Gegner auszusuchen. Vielleicht hätte es eine Kategorie tiefer besser getan. Wobei, wenn man einen deutschen Zweitligisten nimmt, die sind dann möglicherweise schon wieder im Training weiter, weil die Saison früher beginnt. Also es ist nicht ganz einfach, da den richtigen Gegner zu finden. Ja, natürlich waren die Beine schwer, das hat man allen angemerkt und so lange ist Werder noch nicht im Training, deswegen darf man, und da bin ich bei Niklas Stark, mit dem wir hinterher gesprochen haben, lasst die Kirche im Dorf, das passte ganz gut, weil der Kirchturm wirklich nicht weit weg ist vom Trainingsplatz und aber trotzdem, man hat gesehen, es ist noch viel Arbeit und man muss ganz ehrlich sagen, Werder verlässt sich ja gerade so ein bisschen darauf, jetzt schon den Kader ganz ordentlich beisammen zu haben und zufrieden zu sein und natürlich muss noch viel gearbeitet werden, das sagen sie immer, aber ich weiß nicht, vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen was. Gut, Romano Schmid und Marco Grüll, die beiden Österreicher, der eine ist ja Neuzugang, der andere, beide sind EM-Teilnehmer, die fehlen noch, die kommen erst am Mittwoch dazu, das ist natürlich sicherlich noch Qualität, die dazukommt. Aber so ein ganz klein bisschen die Qualitätsfrage, die haben sich alle schon gestellt nach dem Spiel. Ich habe einen auf Toilette getroffen, eigentlich wirklich einen Superfan. Und dachte zu mir, hey, vor dem Spiel habe ich von der Champions League geträumt. Jetzt denke ich schon wieder an Abstieg. Also so ja. Heftig sollte man nicht hin und her denken. Aber man merkt halt, das war ein ordentlicher Stimmungsdämpfer für die Leute hier. Den, und das kann ich aber sagen, die meisten abends wieder vergessen haben. Denn irgendwie hat das Gefühl, das ganze Zillertal, alle Werder-Fans haben gestern Abend Teamabend gemacht. Also jeder in seinem Team sozusagen.
Ja, mega. Aber so viel kann passieren zwischen zwei Toilettengängen. Ne? Unser Oma wird sagen, Junge, geh in die Kirche und zünd mal eine Kerze an fürs nächste Testspiel. So machen wir das im Sauerland. Aber wir können jetzt auch nicht permanent Kerzen anzünden, weißt du? Es muss ja auch irgendwie was anderes geben, worauf wir bauen können. Oder?
Ja, hartes Training. Das ist also Peter Niemeyer als neuer Leiter Profifußball, der hat zwar hinterher nicht laut auf den Tisch gehauen, hat aber auch nochmal deutlich gemacht, also Leute, jetzt übertreibt man nicht mit der Bewertung dieses Spiels, aber wir werden das Spiel nochmal hart analysieren und genau schauen, was wir daraus mitnehmen müssen und was wir dann in den nächsten Tagen zu tun haben. Also man wollte es nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, es war so ein kleiner Warnschuss und der kann ja nicht schaden. Ne?
Nö, und als ich hörte hart analysieren, da habe ich mich gefragt, das ist eine deutliche Steigerung zu analysieren. Also was meint er mit hart und vor allem in dem Kontext? Du hast jetzt eben gesagt, viele Fehler lagen vor, aber ja auch wieder diese Tatsache, dass eigene Chancen nicht gut genug genutzt wurden. Wo siehst du denn so die größten Baustellen? Wo würdest du sagen, da müssen die jetzt hier in Zell am Ziller neben der Kirche noch mal ran?
Na, da gibt es mehrere Sachen. Es war ja die Passschärfe, die Passgenauigkeit, die in den ersten Tagen hier ein großes Thema war. Die sollte auf den Platz gebracht werden. Das hat nicht funktioniert. Das ist nicht schlimm, weil daran kann man ja weiter arbeiten. Dann ist das Spiel nach vorne, hat nicht gut funktioniert. Man hat zwar sich ein paar Chancen erarbeitet, aber eigentlich hat man sich da ganz schön schwer getan, fand ich. Dann natürlich in der Chancenverwertung, da hatten ja Isaac, Hansen, Arön und Kegetop die Riesenchance, die sie verdattelt haben, kurz vor der Pause. Und auch Justin Ginmar, ein Riesending alleine vom Torwart, die darf man durchaus mal machen. Das haben die Italiener übrigens gemacht, die haben ihre wenigen Chancen genutzt. Aber da muss man dann schon zielstrebiger sein, vorne drin. Das sind so die Hauptpunkte. Und was mir noch aufgefallen ist, so ein bisschen das Mannschaftsgefühl.
Aha.
Ja, also man war sich da nicht so immer ganz einig.
Ja.
Und einige sind auch ein bisschen. Also ich nehme mal den Justin Ginmar, der war ja letztes Jahr so der Star, der Shooting-Star.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob der mit seiner Rolle, im Moment ist ja Kegetop eher so der Fanliebling und sowas. Und Justin Ginmar, ich weiß nicht, ob er mit seiner Rolle gerade so zufrieden ist. Der machte von der Körpersprache ja keinen guten Eindruck und hat auch mal eine ordentliche Ansage von Kovnatski und auch von Zenelin bekommen auf dem Platz.
Oha.
Das sieht man selten.
Ja.
Die waren nämlich nicht damit zufrieden, dass er A, sehr eigensinnig gespielt hat und den Moment des guten Abspiels verpasst hat und B, nach Ballverlust nicht hinterhergelaufen ist. Übrigens, nach Ballverlust nicht hinterherlaufen, das konnte Oliver Burke auch. Auch kein gutes
Zeichen. Ja, über den reden wir gleich noch, du. Dem widme ich heute ein eigenes Kapitel tatsächlich.
Gut, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Das ist ganz gut, dass sie einen Teamabend gehabt haben. Es ist ganz gut, dass in der nächsten Woche noch teambildende Maßnahmen kommen. Mhm. es ist jetzt nichts ungewöhnlich, da ist jetzt auch kein Zoff und kein Streit und kein, ich will auch gar nichts herbeireden, aber da hat man schon so ein paar Baustellen und ich empfehle mal allen, die auch hier sind, uns vielleicht jetzt hören oder auch in den nächsten Tagen, Justin Ginmar, junger Spieler noch, noch nicht so lange in der Bundesliga, aber das wird ein spannendes Jahr bei dem, wie der da jetzt mental auch mit umgeht, mit seiner Rolle, mit seinem Selbstverständnis, also das ist schon interessant. Im Moment funktioniert der sportlich noch nicht, was nicht schlimm ist, es ist früh in der Vorbereitung, aber mal gucken, wie er damit umgeht.
Ja, ich dachte mir auch so, es liegt was in der Luft. Ich meine, das hat ja auch so jedes Feriencamp bringt das ja mit sich. Ne? Man hat gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten. Ich erinnere mich an diese Szene vor, glaube ich, 2 Tagen war es, Friedel mit seinen hochgezogenen Shorts, also höher ging es, glaube ich, nicht mehr. Und einer wirklich klaren Körperhaltung Richtung Weiser, die hatten ja auch so einen kleinen Disput da auf dem Platz. Aber vielleicht gehört das dazu, wenn man sich so einrüttelt. Ne? Also Typen auf dem Typen auf dem Platz nehmen ja auch kein Blatt vor den Mund. Da sind ja Frauen anders, die würden das irgendwie 5 Tage wahrscheinlich mit sich rumschleppen und so ist es ja viel besser im Grunde, oder? Wie siehst du das von außen?
Ja, ja, das war ein typisches Ding, vor allen Dingen, weil sie sich hinterher nochmal wieder unterhalten haben. Klar ist das natürlich, wenn so Trainingslager ist, ist alles sehr, sehr öffentlich und alle bekommen es mit. Aber das fand ich noch in Ordnung. Und sie haben ja anschließend noch diskutiert auf dem Platz und man hat jetzt das Gefühl, okay, das ist wieder alles erledigt, wenn sie da runtergehen.
Ja.
Also von daher, das gehört dazu. Außerdem ist er der Kapitän und Marco Friedl will natürlich, glaube ich, auch deutliche Zeichen setzen. Ja. Und auch deutlich machen, dass er der Chef ist. Und das ist auch okay so.
Das, also eindeutig. Mit wenig Hose viel Chef war das auf jeden Fall. So,
wenig Hose finden die aber alle gut hier.
Ne? Ja, also ist das in jetzt? Ich habe das auch gelesen. Ja, es kommt übrigens nur, dass du es auch weißt. Die Speedo kommt zurück. Also so am Strand und im Pool und so weiter. Ne? Ich meine, muss man tragen können. Vielleicht fangen alle jetzt an, nochmal zu trainieren für den Traumkörper. Aber wir wollen nicht über Mode reden, denn ich will nämlich mit dir insbesondere mal auf die Einzelleistungen auch schauen. Insbesondere der neuen und rückgekehrten Spieler im Kader. Und ich habe mir überlegt, damit dieser Podcast endlich mal sowas wie eine Struktur kriegt, arbeiten wir uns von hinten nach vorne auf dem Feld. Und wir fangen an mit einem, der gestern gar nicht aktiv war, der aber eine spannende Type ist. Markus Kolke, die neue Nummer 3 im Tor hinter Zetti und Mio Backhaus. Gekommen von Hansa Rostock. Da stand er von 2019 bis 2024 im Tor. War sogar Kapitän. Und er scheint so einer zu sein, der gut ist fürs Kabinenklima. Sagt über sich selbst, er sei nicht das größte Arschloch. Das sind doch erstmal ganz gute Attribute, finde ich. Ja, und bei ihm ist ja total interessant. Er entscheidet sich für Werder, obwohl er bei Hansa so fest im Sattel war. Das ist dann die Bundesliga, die da lockt, oder? Du hattest ja Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und ihr zwei hattet ja sowas von Chemie, war so mein Eindruck.
Super Typ, einfach ein super Typ. Spricht einfach das aus, was er denkt, was er glaubt, in dem Moment für richtig zu halten. Und das war also, nimmt kein Blatt vor den Mund. Kennt seine Rolle. Man muss dazu wissen, also dritter Torwart in der Bundesliga muss finanziell nicht schlechter sein als Torwart in der dritten Liga. Ne? Also das ist schon, die Bundesliga ist schon was Besonderes. Und natürlich träumt der insgeheim davon, dass vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, der wird das nicht forcieren, der wird jetzt kein Umgrätschen von seinen Kollegen, der wird alles tun, um sich diese Chance vielleicht irgendwie zu erkämpfen. Und man weiß ja nie, im Fußball passiert so viel. Und er gibt so ein bisschen den Herausforderer nach hinten und ein bisschen den väterlichen Freund, aber er sagt auch, es kann jederzeit bei mir auf dem Platz eskalieren. Ne? Also das ist schon ein cooler Typ. Ich möchte noch eins dazu sagen, Mio Backhaus und Michael Zetterer, da ist die Rollenverteilung ja auch klar.
Ja.
Michael Zetterer, die klare Nummer 1 jetzt, das erste Mal, dass er als Nummer 1 in eine Saison geht, wird auch spannend für ihn. Hat im Testspiel beim zweiten Tor war es, meine ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, nicht ganz glücklich ausgesehen. Ich sag mal, es war kein Torwartfehler, aber ich an guten Tagen traue ich an Michael Zetterer durchaus zu, den auch zu halten. Der ist Nummer 7 in der Kicker-Rangliste für die Rückrunde geworden im deutschen Fußball. Respekt und als solcher kann er den vielleicht auch mal halten. Ja, und Mio Backhaus, der Herausforderer, der in Holland so für Furore gesorgt hat bei Volendam und der sehr begehrt ist in Europa. Das hört man immer wieder, den wollen ganz viele Clubs haben. Und das könnte schon ein spannender Herausforderer werden. Hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Also im Training hat er tolle Sachen gezeigt, muss ich echt sagen. Hat mir sehr gut gefallen bis jetzt, was man so sehen konnte. Aber beim 0:3 sah er nicht gut aus. Da ist er überrascht worden in der kurzen Ecke. Den kann er auch halten. Also von daher, die haben sich so ein bisschen ihren Kollegen da angepasst. Das passte ins Bild gestern.
Wobei ich mich auch frage, sag mal, das kannst du ja vor Ort erspüren. Wie groß ist denn die Nervosität bei so Testspielen? Ich meine, erstmal geht es ja um nichts vornehmlich. Andererseits weiß man, der Trainer hat den ganz, ganz fokussierten Blick auf einen selbst, weil sich vielleicht in so einer Rangfolge auch nochmal was tun kann.
Natürlich ist die Nervosität da. Mhm. Also vor allen Dingen, du hast zwar jetzt kein Bundesliga-Stadion und auch kein Zweitliga-Stadion, das ist ein kleines Stadion hier, aber es sind 1800 Leute da, die Tribüne ist rappelvoll, Stimmung ist gut, also ich glaube, da gibt es schlechtere Testspiele, die man so machen kann und du hast halt schwere Beine so ein bisschen, ne? Du weißt nicht, wie du richtig reinkommst, das ist, glaube ich, das größte Problem. Nee, aber engagementmäßig bei den meisten war das schon okay.
Okay, also dann arbeiten wir uns weiter vor. In der ersten Hälfte die Abwehrkette mit Amos Pieper und Marco Friedl sowie Dikeni Rafid Salifu. War ausgeliehen an Juve Next Gen. Das musste ich erstmal nachgucken. Das ist die zweite Herrenmannschaft von Juventus Turin. Und der bringt gleich zwei Stärken mit. Der ist nämlich flexibel einsetzbar. Der kann defensives Mittelfeld als auch Innenverteidigung spielen. Wie hat er denn gestern seine Aufgabe hinten gemeistert?
Ja, das hat er solide gemacht. Ich fand bei den Gegentoren, ich glaube, bei dem einen sah er auch nicht ganz so optimal aus, aber war nicht sein Fehler. Hat das versucht, so ruhig wie möglich runterzuspielen. Ist nicht seine Hauptposition. Ich glaube, der wird aber keine Zukunft im Kader haben. Da wird man nochmal nach einer anderen Lösung suchen müssen. Aber klar, er hat die Chance jetzt im Trainingslager auf sich aufmerksam zu machen. Mal gucken, ob er diese Gelegenheit jetzt nutzen kann. Wenn jetzt Miloš Veljković wieder fit sein sollte, dann könnte es für ihn schon wieder eng werden mit Einsätzen, speziell schon beim nächsten Testspiel.
Aber ist denn der Plan, dass er hinten in der Innenverteidigung spielt, weil im defensiven Mittelfeld schlichtweg kein Platz für ihn ist?
Nein. Nein, in der Innenverteidigung ist noch weniger Platz, wenn jetzt auch noch Miloš Veljković da ist. Also da sind so viele Innenverteidiger, da hat er überhaupt gar keine Chance, das glaube ich nicht.
Aber letztes Jahr hatten wir ja ein ausgedünntes Feld. Ich meine, wissen wir selbst, was da in der Defensive los war. Du sagst, er hat keine Zukunft. Warum glaubst du das? Also reicht seine Leistung nicht oder hat er zu wenig Erfahrung?
Genau, ich glaube, dass das nicht reicht. Aber er kann mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich habe das Gefühl, dass werde er nach einer anderen Lösung sucht, ihm abzugeben.
Okay, lass über Skelly Alvaro sprechen. Nach einer halbjährigen Leihe von Olympique Lyon ist er ja im Juni schon fest verpflichtet worden für auch ein bisschen Kohle, ne? Der war gestern auch in der ersten Halbzeit auf dem Feld nicht so sicher im Abspiel. Wie ist der denn bisher durchs Training gekommen und welche Impulse konnte er gestern setzen oder nicht setzen? Du hast ihn ja schon angesprochen, gesagt, sein bestes Spiel war es wahrlich nicht.
Es war aber keine Überraschung, dass er so gespielt hat. Die ganzen Trainingseinheiten macht er einen seltsamen Eindruck. Also wenn man den verpflichtet für dieses Geld, 5 Millionen sind es, glaube ich, 4,5.
4,75 und dann 1,5 nochmal. Genau,
kann noch dazukommen. Und das ist schon viel Geld aus Werders Sicht. Heutzutage im Fußball ja gar nicht mehr so viel, aber aus Werders Sicht schon ganz schön viel Geld. Der wird schon gut sein, der wird das alles schon können, aber der macht im Moment keinen guten Eindruck. Die Bälle springen zu weit weg, dann unsauber im Passspiel, dann kommt er in den Rücken gespielt oder zu kurz oder zu lang. Das passt im Moment bei ihm noch nicht. Also wir haben ja mit Clemens Fritz ganz am Anfang mal gesprochen, der sagte, wenn man 6 Wochen Fußballpause hat, und das haben die meisten gemacht, und keinen Ball am Fuß hat, dann brauchst du ein paar Tage, um dieses Ballgefühl wieder richtig hinzubekommen. Vor allen Dingen auf diesem höchsten Niveau, da kannst du dir ja kein Bruchteil von Sekunde Verzögerung erlauben. Ja. Und ich habe das Gefühl und die Hoffnung vor allen Dingen, dass das bei ihm halt 2 Tage länger dauert als bei den anderen. Denn bei ihm war es wirklich am schlimmsten und am auffälligsten. Aber da müssen wir wirklich noch abwarten. Auch ein junger Spieler, der viel über seine Körperlichkeit kommt. Aber technisch war das jetzt echt sehr, sehr unsauber. Und das fiel schon deutlich auf. Da muss er noch hart arbeiten.
Ist ja erstaunlich. Also für mich ist das ja der Hoffnungsträger. Auch hier schon besprochen, ja, mit der Familie. Aber gucken wir mal, was da noch geht. Genau, vielleicht muss er erst mal wieder
reinkommen. Ich kann noch eins dazu sagen.
Ja.
Eins kann ich noch dazu sagen, wir haben mit Peter Niemeyer hinter über ihn noch gesprochen und der hat nochmal betont, der hat das im Prinzip auch eingestanden, also ganz vorsichtig, will ja keinen öffentlich in die Pfanne hauen, so früh schon in der Saison, aber er hat nochmal betont, was für ein toller Typ dieser Skelly Alvaro wäre, wie sehr der sich versucht zu integrieren und das finde ich immer schon, ich kann es nicht beurteilen, weil man es wenig mitbekommt. Aber das ist klingt schon mal ganz gut. Mhm. Er macht auch nicht den Eindruck, als wenn er jetzt irgendwie so ein Außenseiter wäre, der sich mit keinem klarkommt. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Also das, was man so sehen kann, sieht wirklich nach Integration aus. Deswegen, du darfst ihn weiter als deinen Hoffnungsträger bezeichnen. Aber hat ein bisschen Arbeit vor sich.
Ja. Also ich war gestern wirklich überrascht, muss ich echt sagen. So, lass auf den Sturm gucken. Marvin Duksch mit Keke Topp zusammen. Bevor wir über deren Zusammenspiel reden, möchte ich gerne mit dir über Keke sprechen. Witziger Typ, kommt recht selbstbewusst daher. Ich habe ihn im Zimmerduell mit Mio Backhaus gesehen. Und der weiß schon, was er kann. Wie hast du ihn bisher kennengelernt?
Ja, wir hatten das große Glück, dass wir schon ein Interview mit ihm geführt haben. Alte Bürger und ich hatten schon einen Termin mit Keke Topp. Das Interview wird in den nächsten Tagen erscheinen. Und das, was du gesagt hast, ein selbstbewusster Typ, der weiß, was er will. Aber auch durchaus noch geerdet. Also, aber das war ein echt spannendes Gespräch mit einem 20-Jährigen, der schon sehr, sehr weit ist und sehr reflektiert, aber auch manchmal so sagt, der sagt ja auch, ob der deine Frage gut oder schlecht findet. Das war spannend, das war interessant. Ja, das fand ich gut. Mir sind solche Typen ja einfach auch lieber, die klar mit einem reden und nicht so ängstlich sind. Ja. Auch das darf sein, ne? Jeder ist da anders. Aber das macht dann schon, das ist schon eine schöne Herausforderung mit ihm gewesen. Mit dem werden wir noch viel Freude haben. Ja. Wir haben viel darüber geredet, warum er den Körper hat, den er gerade hat. Hat auch traurige Geschichten erzählt. Wir wissen alle, seine Mama ist verstorben letztes Jahr. Und also das war schon, es ist sehr interessant mit ihm gewesen. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir es ausspielen werden. Aber er weiß natürlich auch, alle schauen gerade auf ihn, weil seine Geschichte so besonders ist. Er kommt aus der Region, hat lange schon bei Werder gespielt. Er sieht ähnlich aus wie Niklas Füllkrug, ist genau der gleiche Spielertyp.
Ja, genau.
Er will sich mit dem natürlich nicht vergleichen, weil er da ein bisschen Angst vor hat, dass die Erwartung zu hoch ist und dass die muss man auch runterschrauben. Ja, also der ist 20 Jahre alt, kommt jetzt aus der zweiten Liga, hat eine Saison dort gespielt, vor allen Dingen in der Rückserie viel gespielt. Also Vorsicht. Und man hat gestern gesehen, wie gut er Bälle festmachen kann. Da war es natürlich gut, dass das mal ein italienischer Erstligist war und nicht halt FC Verden 04. Und das ist ihm teilweise gelungen, ganz gut. Teilweise wurde auch oft, also dann wurde auch gefoult, dann hat er auch Freistöße gekriegt. Teilweise hat er die Bälle aber noch nicht so abgelegt, wie man sich das vielleicht wünschen könnte und wie es vielleicht schon ein Füllkrug kann. Und das Zusammenspiel mit Duksch, worauf er sehr baut übrigens, ja, das hat noch, wenn man ehrlich ist, noch gar nicht gut funktioniert. Einmal hat es gut mit Stay funktioniert, hat Stay aber die Chance verdallt so ein bisschen, hat sich ablaufen lassen. Aber das könnte eine interessante Konstellation für die Zukunft werden, ob er schon Stammspieler wird. Ich weiß es nicht, ich hoffe, dass er ein guter Joker ist und dass er dann kommt, so wie vielleicht auch ein Füllkrug bei der EM so ein Joker war, dass das die Chance ist für ihn. Aber auf den freue ich mich wirklich. Ja. Aber bitte, Leute, Erwartung ein bisschen runter. Ja. Fällt einem allerdings schwer, weil der sieht nicht aus wie 20 und das ist so ein bulliger Typ und dem traut man ganz viel zu.
Ja.
Und zu Marvin Duksch kann ich direkt weitermachen.
Nein. Ich habe ja hier Zeit ohne Ende zu recherchieren. Ne? Wobei, du wirst es alles wissen. Ich will es euch nur erzählen. Sein Vater, also der Vater von Keke Topp, hat ja eine Fleischerei in der Nähe von Gnarrenburg bei Bremervörde. Und das ist total witzig. Die Schalke-Fans haben die schon mit 5-Sterne-Bewertung im Internet bedacht und tun das auch immer wieder. Und der Vater, der schmunzelt da sehr drüber, ist aber auch bemüht, diese 5-Sterne-Bewertung da immer wieder zu löschen, weil da natürlich irgendwie 1000 Glück-auf-Grüße stehen und es gar nicht mehr so ums Fleisch geht, weißt du? Und ich habe mich halt gefragt, ob die Werder-Fans da anknüpfen werden. Du hast ja eben schon gesagt, so, er hat vielleicht das Potenzial zum neuen Liebling. Wobei, da müssen wir erstmal klären, wer war denn der alte Liebling in der letzten Saison? Lücke ist ja gegangen. Was glaubst denn du? Wo könnte mitunter vielleicht auch ein Konkurrenzkampf entstehen, was so dieses Gefühl, ich bin der Liebling der Fans angeht? Weil da wird es ja dann vielleicht auch brenzlig. Das könnte sich ja auch aufs Spielfeld übertragen, wenn du weißt, was ich meine.
Absolut, Justin Ginmar war letztes Jahr der Fanliebling, ne? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und die Typen sind so unterschiedlich, ne? Also es sind wirklich völlig unterschiedliche Typen. Ginmar, der Hamburger, der Stadtmensch und dann Keke Topp, er ein Dorfkind, ne, aus Gnarrenburg, sagt ja auch selbst, fühle mich auf dem Dorf am wohlsten und so. Das sind völlig unterschiedliche Typen, aber das ist gut, dass du die in der Mannschaft hast. Und ich glaube, dass mit Keke Topp wird auch wieder ein bisschen abnehmen und Ginmar wird auch wieder seine Sonne kriegen, die er braucht, glaube ich, auch für sich.
Ja.
Die muss er nur erst nochmal finden und da ein bisschen mehr reinlaufen und dann kriegt das auch hin. Und bei Keke Topp müssen wir jetzt echt ein bisschen abwarten. Der ist ja auch ehrlicherweise noch ein bisschen hinter Ginmar, aber das wird spannend und das ist eine Aufgabe auch fürs Trainerteam, dass die sich kitzeln, dass das ein bisschen darf da ja ruhig das Funkeln zwischen den beiden.
Ja.
Muss es aber gar nicht so sehr. Aber das ist so eine gute Konstellation.
Ein bisschen Sonne muss ja auch für Marvin Ducksch noch überbleiben, ne? Also sonst fühlt der sich zu sehr im Schatten. Was mich mal interessieren würde, du hast jetzt gesagt, spielerisch müssen die sich natürlich erstmal so ein bisschen eintändeln da vorne. Aber wie verstehen die sich so grundsätzlich? Sind es so zwei Alphas, Keke und Marvin, die jetzt sich gegenseitig beäugen? Oder würdest du sagen, nee, die schätzen sich und die wollen auch wieder so ein Gespann werden wie damals Fülle und Ducksch?
Nein, das ist überhaupt nicht wie Fülle und Ducksch. Die waren ja auf Augenhöhe. Das waren ja zwei erfahrene Stürmer. Ja? Und die beide wussten, was sie können. Marvin Ducksch ist jetzt der Meister, der Geselle. Also eigentlich schon der Meister, wer zweimal hintereinander in der Bundesliga-Saison über 10 Tore schießt. Der kann es schon. Und Keke Topp ist noch der Auszubildende. Vielleicht der im letzten Lehrjahr ist oder sowas, meinetwegen. Gerade seine Abschlussprüfung jetzt. Aber der kommt ja erst neu in die Bundesliga im Prinzip.
Ja, ja.
Und das weiß Keke Topp auch. Also der weiß, dass er Marvin Ducksch braucht. Und Marvin Ducksch wird jetzt gucken, wie er mit dem klarkommt. Weil wir können uns noch erinnern, mit Justin Gilmar hat das ein bisschen gedauert.
Genau. Ne,
bis die beiden sich so richtig gefunden haben. Und Ducksch ihm auch oft deutlich gesagt hat, Junge, hier hättest du mal abspielen können, das hast du nicht richtig gemacht. Körpersprache, großes Thema bei Marvin Ducksch. Wird
ja
es auch bleiben?
Find ja,
ich
genau.
Immer noch. Es bleibt dabei. Gestern war er zum Beispiel von ihm so ein Spiel. Also der ist gerannt. Der ist wirklich ordentlich gerannt, ist ordentlich oben drauf gegangen. Ich habe irgendwo gelesen, dass er jetzt nicht so viel gemacht hat. Das war nicht mein Eindruck. Es war aber auch nicht sein bestes Spiel. Er hat sich sehr viel auf die linke Seite fallen lassen. Zu viel, wie ich fand. Aber da weiß man natürlich nicht, was Ole Werner eben gesagt hat. Und und bei den Standards, den Freistoß, den er da geschossen hat, der in die Mauer ging, da waren die Freistöße hinterher von Leo Bittencourt und Olivier Demann in der zweiten Halbzeit gefährlicher. Aber irgendwie wagt es, ich weiß nicht, ob sich Ole Werner an das Thema dieses Jahr ranwagt und da vielleicht häufiger mal jemand anderen dran lässt als Ducksch. Schauen wir mal.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Ducksch? Also an seiner Personalie ist ja noch ein zumindest zartes Fragezeichen. Gibt es eigentlich Vereine, die Interesse bekundet haben, die an ihm dran sind? Oder ist da sogar keiner in der Pipeline? Weil dann steht ja auch kein Fragezeichen mehr dahinter.
Nein, da ist jemand, wer da fragt, nichts. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sagen, wir Medien haben das alle immer gesagt. Der hat eine Ausstiegsklausel, der wird bestimmt bald gehen und der will weg. So richtig deutlich hat er es nie gesagt. Andererseits hat er auch nie richtig deutlich gesagt, dass er unbedingt bleiben will. Wir müssen hier mal abwarten, ob er im Trainingslager nochmal spricht, ob er nochmal was sagt. Warten wir es mal ab. Er ist halt nicht der Typ, der vielleicht den Fans auch mal die nötige Hoffnung gibt. Und ich bin ja immer so bei Marvin Ducksch. Ich sage das immer so, der wünscht sich ja geliebt zu werden, so wie Niklas Füllkrug geliebt wird. Aber wenn du geliebt werden willst, musst du selbst auch ein bisschen Liebe geben. Und das fällt ihm halt schwerer, als es anderen Spielern fällt. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber dann passiert das, was jetzt da ist. Es ist ein gutes Verhältnis zu den Fans, aber eben kein überragendes. Und damit müssen jetzt alle klarkommen für die Zukunft. Ich bin gespannt, ob er die Leistung nochmal bestätigen kann. Aber eins habe ich bei Marvin Ducksch gelernt, so kritisch ich ihn auch sehe, immer dann, wenn man ihn abgeschrieben hat, dann hat er getroffen, ne?
Dann kam er zurück. Ja, aber ich finde es so erstaunlich, dass wirklich kein potenzieller Verein irgendwie an ihm dran ist. Ich meine, wir haben ja über seine Bilanz gesprochen. Ja, das Thema Körperhaltung, Körpersprache, nicht Haltung, sondern Sprache, aber die innere Haltung, die dazu führt. Sind es auch Themen, die andere Vereine vielleicht abschrecken, ja, wo sie sagen, ey, nee, das, ja, so, den holen wir uns nicht ins Nest? Tatsächlich, ja.
Ich habe neulich noch mit einem Berater gesprochen, der also mit ihm gar nichts zu tun hat, aber die Branche natürlich gut kennt. Und er sagte, also die Scouts, die unterwegs sind für die ganzen Clubs, um nach dem passenden Stürmer zu suchen, wenn die sich einen Marvin Ducksch die Daten angucken und ihn dann auch persönlich angucken, die werden ihn erstmal nicht empfehlen, weil das ist eigentlich nicht der Fußballer der heutigen Zeit, der das macht, was die Trainer erwarten. Aha. Das ist schon so ein kleiner Freigeist, der sein eigenes Ding macht, der auch nicht so lebt wie ein Fußballprofi, der nicht so unbedingt auf die Ernährung achtet, der auch nicht gerne, das wissen wir alle, der geht nicht runter, der fault nicht, der grätscht nicht, der geht nicht zum Kopfball. Das sind alles Sachen, das bringt ja auch deine eigene Mannschaft zum Verzweifeln. Ne? Und da musst du ja sehr, sehr gut sein, dass das alle ertragen und mittragen. Und dann ist der in der ersten Auswahl nicht dabei. Also wenn die Vereine dann sagen, oh, da sind unsere Top-Kandidaten, ist der nicht dabei. Was passieren kann, und das sagte der Berater im Prinzip auch, wenn es irgendwann eng wird bei einer Mannschaft und die braucht jetzt dringend einen Stürmer und die sagen sich, wer kann uns denn jetzt 10 Tore garantieren?
Ja.
Dann kann auch ein Marvin Ducksch nochmal zum Thema werden. Und dann ist es natürlich eine Frage des Geldes.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ganz gleich, wo er landet, ob er bei Werder bleibt, wie sich die neue DFL-Regel auf ihn auswirken wird. Der meckert ja gerne mal Richtung andere Spieler und Schiri, ne? Aber die Mannschaft hat sich da was ausgedacht. Also was ihn vielleicht stoppen könnte.
Ja, wobei ich...
Hashtag Money.
Jetzt muss man auch für unnötige gelbe Karten bezahlen. Ja. Ganz ehrlich, meine Fußballerkarriere ist schon ein bisschen vorbei, aber das war bei uns schon immer so.
Ja, aber was musstest du zahlen und was müsste er zahlen?
Naja, aber er musste bislang gar nicht zahlen. Und ich musste eine ganze Menge zahlen, weil ich meine Klappe nämlich nicht halten konnte.
Ach echt? Bist du so ein Typ?
Ja,
so
ganz.
Ach echt?
Oh,
ja?
Schrecklich. Ja, wirklich? Ja, ganz schrecklich. Weil ich wurde auch immer ungerecht behandelt.
Also natürlich, natürlich, ja, ja, ja.
Und hab dann einfach auch nur das gesagt, was gesagt werden musste. Und einmal habe ich zum Schiedsrichter, kleine Anekdote, einmal habe ich zum Schiedsrichter gesagt, wenn ich so spielen würde, wie Sie pfeifen, wäre ich schon längst ausgewechselt worden. Und das hat er dann auch mit mir gemacht. Also hab dann rot gesehen. Und war dann, das ist aber lange her, würde ich heute nicht mal machen. Kann ich noch keinen
dabei Fall. Bist du so filigran am Ball. Also eure Challenge ist ja hier eingeschlagen wie eine Bombe. Jeden Morgen gucken wir hier eure Challenges, ja. Und ich muss sagen, dieser VR, also mit diesem Lattenkracher da müsst ihr nochmal drüber reden. Ich will jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber da müsst ihr nochmal drüber reden. Gut, also wir schweifen ab. Björn Knips, wirklich hart am Ball, aber auch verbal mit Nachdruck auf dem Feld unterwegs. Hätte ich gar nicht in dir gesucht, Björn. Vielleicht brauchst du Typen wie dich. Hätt's auch gebraucht in der zweiten Halbzeit, denn da hat Ole komplett durchgetauscht. Und ich hatte erst das Gefühl, er hat sich optisch selbst eingewechselt. Sennelieden setzt neuerdings auf den Rasierer statt auf das Glätteisen, trägt, man könnte sagen, leichten Pelz auf blanker Platte. Hab ich jetzt eigentlich einen Trend verpasst oder was ist passiert, dass der sich für kürzeres Haar entschieden hat? Ich meine, der sah vorher top aus und jetzt...
Wenn es jemand beurteilen kann, dann du. Es ist seine Sommerfrisur und es ist Running Gag jetzt im Trainingslager. In Ermangelung an Neuzugängen und irgendwelchen News ist das die Top-Geschichte. Ole Werner hat sich schmunzelnd dazu geäußert, Marco Friedl auch. Und ganz ehrlich, manchmal ist es so, wenn du beim Training auf den Platz guckst und denkst so, oh, Ole Werner, naja, stimmt, Ole Werner hat ja extra eine Mütze jetzt immer auf. Hat er sowieso immer aufgehabt, von daher keine große Verwechslungsgefahr. Ja, ist die Geschichte schlechthin. Aber um auf die zweite Halbzeit zu kommen, da wurde es dann halt nicht besser. Kovnatski war sehr bemüht, fand ich.
Ja.
Der macht auch im Training bemühten Eindruck.
Ja.
Also der will sich entweder für Werder oder für einen anderen Club wirklich nochmal in Anführungsstrichen hübsch machen. Hat auch dann einmal wirklich, da habe ich ja schon erwähnt, mit Jim mal geschimpft, weil er das seine Chance gewesen wäre. Wenn er sofort reingespielt hätte, hätte er machen können. Dem gelingt aber wahrlich auch nicht alles, das muss man auch ganz klar sagen.
Ja.
Also, da sieht man auch die Probleme, die er leider noch hat.
Und man muss aber ja sagen, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Also die Braut steht im Schaufenster, ne? David Kovnatski. Ich meine, es hieß ja mal, also ein Wechsel im Sommer liege nahe, im Winter gab es Angebote, Werder wollte ihn nicht abgeben. Ja. Also, was ist denn mit der Braut jetzt?
Ja, da geht's ganz klar darum jetzt, was für ein Angebot kommt. Und ich sag mal so, Werder will ihn wohl lieber verkaufen. Und natürlich wollen andere Vereine erstmal versuchen, ihn zu leihen. Und deswegen kann sich das alles noch ein bisschen ziehen. Am Ende wird's, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, auf eine Trennung hinauslaufen. Es sei denn, und das hat's auch alles schon gegeben, es passieren noch Überraschungen und er trifft auf einmal ohne Ende und Ole Werner sieht in ihn auf einmal doch den Stürmer, den man vor einem Jahr gesehen hat. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube auch, das Vertrauen von David Kovnatski ist weg in diesen Trainer. Was passiert? Kein Vorwurf jetzt an Ole Werner, bitte nicht falsch verstehen. Und gerade David Kovnatski ist jemand, der das unbedingt braucht. Ist da doch ein etwas sensiblerer Spieler. Mhm. So sind sie halt alle unterschiedlich. Und deswegen glaube ich, dass er einen neuen Weg gehen wird.
So, wer ja nicht so sensibel ist, aber hinter wem auch noch ein großes Fragezeichen steht, ist Oliver Berg. Also würde ich jetzt mal denken, dass er nicht so sensibel ist wie ein Kovnatski. Gestern ja auf einer ungewohnten Position als offensiver Achter, der defensiv viel nach hinten arbeiten sollte. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Sag mal, was war da eigentlich los? Ich meine, zwischendurch so ein bisschen Standfußball oder was war angesagt?
Ja. Da war wirklich viel Standfußball dabei. Das war manchmal echt, also alles, was so im eigenen Strafraum war, war viel Standfußball. Die eine Szene, über die ich mich ja schon in unserem Aufsager, in unserem Daily Deich ereifert habe, wo er den Ball aus 2 Metern aus Versehen natürlich, den hat er wahrscheinlich verwechselt, war ja bei weißen und grünen Trikots auch, kann das ja mal passieren. Also zum Gegenspieler gespielt, das kann passieren, aber dann renn doch hinterher. Und vor allen Dingen Olli Berg, der holt ihn ja in 5 Metern wieder ein. Aber so einen richtigen Sprint hat der auch nie angezogen. Nach vorne war es ein bisschen besser, da hat man gemerkt, ach, das macht mir Spaß, da habe ich Freude an, das tue ich. Hatte auch eine gute Kopfballchance. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der sich hier total hängen lässt. Aber es ist auch nicht so, als wenn er sich voll reinhauen würde. Da muss irgendwie eine Lösung her, ja. Aber die wird schwierig. Wir haben Peter Niemeyer gefragt hinterher. Es gibt keine Anfrage für Olli Berg. Der hat natürlich auch in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht performt, außer das Tor in Dortmund, an das wir uns alle erinnern.
Ja, das
ansonsten
haben wir gefeiert,
ist aber auch bei seinen Ausleihen nichts passiert, nichts Wirkliches. Nee. Und der wird Papa und ist, glaube ich, da auf dem Weg, was ihm im Moment ein bisschen wichtiger ist. Kann man auch verstehen. Aber er steht bei Werder noch unter Vertrag ein Jahr. Er kann nicht mehr ausgeliehen werden. Er muss verkauft werden. Am Ende wird er natürlich ablösefrei gehen und Werder wird ihm noch ein bisschen Geld fürs Gehalt hinterher bezahlen müssen.
Ja, aber das ist schon bitter, ne? Ich habe das nochmal nachgeguckt heute. Der hatte mal einen Marktwert von 12 Millionen Euro. Der ist jetzt runtergekracht auf 2 Millionen, also ziemlich geschrumpft. Und da muss man jetzt aufpassen, dass er nicht zum Ladenhüter mutiert. Gibt es denn nicht irgendeinen Verein, wo du sagen würdest, Mensch, da passt der vom Profil herein, das haben die nur noch nicht erkannt?
Ja, wir haben uns gestern ein bisschen lustig gemacht. Der wird doch super zum HSV passen. aber das war dann schon zu späterer Stunde beim Teamabend und darf nicht ernst genommen werden.
Okay.
Nein, abwarten, ob da irgendein Verein sich findet, das Risiko nochmal einzugehen. Aber das glaube ich, dafür hat er jetzt wirklich zu viele Chancen gehabt, auch in England, in der zweiten Liga. Wird schwierig.
Okay, also wo wir gerade bei Spielern sind, deren Leistungskurve die Verantwortlichen ja ursprünglich mal anders eingeschätzt haben, müssen wir auf jeden Fall über den Mann reden, der nicht in Zell am Zillerwald, in Bremen suspendiert, in Guinea gefeiert. Er soll in Paris bei den Olympischen Spielen die Fahne für sein Land tragen. Wenn er nicht wieder streikt, Naby Keita. Wie wahrscheinlich ist sein Verbleib bei Werder?
Nee, der wird nicht bleiben. Also da wird eine Lösung gefunden bis Ende August oder ja, bis
okay,
also alles andere.
Schön.
Es wird von allen Seiten so deutlich gesagt, dass der hier keine Chance mehr bekommt. Und wenn man denn die Gesichter sieht, wenn man die Leute auf Naby Keita anspricht, dann weißt du auch, brauchst du eigentlich gar nicht weiter fragen. Die freuen sich für ihn, dass er bei Olympia spielt, weil dann haben sie nämlich nicht das Problem, dass er hier irgendwie trainieren müsste. Peter Niemeyer hat irgendwie jetzt noch neulich gesagt im Interview, dass er kein Freund davon ist, dass der alleine trainiert. Ja, aber was soll er denn dann machen?
Was soll er machen, ja?
Ja, Ole Werner will ihn nicht mehr in der Mannschaft zurückhaben. Und ich muss auch eins sagen, Naby Keita hat die Chance verpasst, sich mal öffentlich zu dem ganzen Thema zu äußern, mal um Entschuldigung zu bitten oder zumindest eine Erklärung abzuliefern und sagen, Mensch, das kriegen wir schon alles wieder irgendwie hin. Ich meine, das ist ein erfahrener, mal ein Topstar gewesen, aber das muss man dann schon hinkriegen. Und das Tischtuch, das ist so durchgerissen.
Ja.
Wir schauen mal, was er jetzt bei Olympia macht, wie er da sportlich ist. Bin echt gespannt, wie gut er noch Fußball spielen kann. Hab da so meine Zweifel, dass er überhaupt noch das konditionell und vor allen Dingen tempomäßig hinkriegt. Er hat ja viel trainiert. Und es ist schade, dass er nicht hier ist, weil er hat uns gefehlt als derjenige, der uns verrät, was beim Teamabend passiert. Das hat er letztes Jahr gemacht. Hat großen Ärger gesorgt, dass er die Videos vom griechischen Wein und trinkenden Füllkrug. Ja, aber deswegen wissen wir nichts. Nur ein bisschen.
War auch so ein bisschen die einzige Glanzleistung, die er bei Werder gezeigt hat. Gut, also wir machen da erstmal einen Haken dran. Ich wollte dennoch nicht versäumen, danach zu fragen, ne? Weil wir den ja, wie gesagt, bei der Eröffnungsfeier mit der Frau sehen werden. Und dann werden wir auch mal gucken, wie er so leistungstechnisch unterwegs ist. Das Schöne ist, ihr habt uns auch geschrieben, das geht ja bei uns per WhatsApp an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Ich sag mal so, die Anzahl der Beiträge ist noch ausbaufähig, liegt aber, glaube ich, daran, dass wir in der Pause waren, ne? Und dass alle so ein bisschen den Nachspieldeich vielleicht so gedanklich so ein bisschen ad acta gelegt haben, weil sie gedacht haben, okay, der kommt Anfang der Saison wieder. Florian aus dem Garten in Donnern hat aber folgende Gedanken mit uns geteilt zur allgemeinen Gemengelage. Er schreibt, immer wieder Versprechungen, Kader soll bis zum Trainingslager Zillertal sehr weit sein. Keine Zugänge, die uns auf Anhieb verstärken und Unterschiedsspieler sein könnten. Keinerlei Abgänge, geschweige denn Interesse anderer Clubs an Spielern wie Bittencourt, Kovnatski, Duxch, Berg, Velkovic, Opitz, Überangebot, Innenverteidiger rechts. Bin gespannt, ob und wann etwas passieren wird. Es benötigt deutlich mehr Qualität in diesem Kader. Absolute Wunschtransfers werden. Lotzek, Rehse, Semstein, Baumgartner und Tell. Ja klar, Tell, ich meine so Werder, ne, können wir uns leisten. Aber da macht er den Vorschlag, beide eventuell einjährige Laie. Also Baumgartner und Tell. Björn, was sagst du dazu?
Ja, Da machen wir mal ganz schön Haken hinter unrealistisch. Und Riese ist verletzt. Sam Stein, interessante Personalien. Und ich glaube auch gerade in diesem Bereich, der kommt von Twente Enschede, den hatten wir schon mal vor Monaten geschrieben, dass wer da den auf dem Zettel hat. Ist aber auch nicht ganz billig. Und Locek von Leverkusen kann ich mir nicht ganz vorstellen. Hängende Spitze, dass der dann zu Werder geht, wenn Leverkusen den abgeben sollte, auch sehr teuer. Aber nochmal zu Sam Stein, ohne jetzt auf den Spieler explizit einzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie im offensiven Mittelfeld noch was tun werden.
Ja.
Aber da warten sie halt einfach ab, und zwar aus folgendem Grund. Du kannst natürlich jetzt schon was machen und einen Spieler holen, aber ich glaube, sie wollen da versuchen, in ein höheres Regal zu greifen, als sie eigentlich sich leisten können. Und dafür brauchst du Geduld. Mm. Für solche Transfers brauchst du Geduld. Und deswegen kann sich das noch ziehen. Und sie haben natürlich damit gemeint, den Kader möglichst zusammen haben im Trainingslager im Zillertal. Das haben sie im Prinzip ja schon. Ne? Mm. Sie haben schon eine Mannschaft und einen Kader zusammen, mit dem du in die Bundesliga gehen könntest, mit dem dir aber die Fantasie fehlt. Da bin ich bei dem... Wer hat das gerade nochmal gesagt? Wen hatten wir da gerade?
Das war der liebe Florian.
Ja, genau. Also da hat Florian schon recht. Also mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie. Und ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft aktuell besser ist als die alte. Aber sie ist jetzt auch nicht schlechter. Und du kannst erstmal darauf aufbauen. Das hatten wir vor einem Jahr, war das ein bisschen was anderes. Da hatte man schon das Gefühl, da fehlt noch hier und da und dort was. Und diesmal kann man ein bisschen darauf bauen. Und deswegen sind sie ein bisschen entspannter. Aber glaubt mir, es wird noch einiges passieren, da lege ich mich fest.
Glaubst du auch, so ein Bittencourt oder so ein Opitz könnten noch gehen? Weil die hat er ja hier auch angesprochen, Veljković.
Ja, Bittencourt auf keinen Fall. Opitz ziemlich sicher, weil man für den, nicht, dass man den loswerden will, aber den will man jetzt ans Spielen bringen. Das wäre bei Werder eher unwahrscheinlich. Es sei denn, er macht jetzt wieder so eine richtig gute Figur in der Vorbereitung. Dann kann man sich das nochmal überlegen. Man will auf jeden Fall noch einen linken Verteidiger holen. Einen, der noch ein bisschen mehr Druck auf Deman macht und Agu vielleicht, und auf Agu natürlich auch. Agu ist ja eigentlich der linke Verteidiger, aber dann kann Agu vielleicht auch mal auf die rechte Seite gehen. Und dann hast du Veljković noch angesprochen. Mhm. Naja, Veljković ist jedes Jahr das Thema, dass er geht, und ich glaube, er würde auch ganz gerne mal was Neues ausprobieren. Aber am Ende ist er immer bei Werder geblieben, weil er Werder so mag und es nichts Besseres gab. So hart muss man das sagen. Er ist ein zuverlässiger, solider, ordentlicher Bundesliga-Innenverteidiger, von dem du genau weißt, was du bekommen kannst. Und das ist okay. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der geht. Ich glaube es einfach nicht.
Ja, okay.
Und dann glaube ich es aber bei Niklas Stark und Amos Pieper auch nicht. Und dann wird es schon schwierig, ob überhaupt ein Innenverteidiger geht.
Also Überangebot, wie gesagt. Wird
natürlich ein Abstand.
Ja. Und genau, Duxch und Börk haben wir ja schon besprochen und Kownacki, also damit hätten wir jetzt alle Personalien geklärt. Denn ich möchte noch zu einem Thema kommen, was mich brennend interessiert, ist die Frage, wie gestern eigentlich der Mannschaftsabend war. Ich meine, näher als Malte und du kommen im Grunde ja nur die Physios ran. Und die Jungs haben gestern gefeiert. Habt ihr euch jetzt auf dem Herrenklo eingeschlossen, um die Insights mitzubekommen? Oder ist die Feierlocation wie Fort Knox und nicht mal ihr kommt rein?
Also wir waren so weit weg, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, weil so wie wir es gehört haben, war die Mannschaft auf dem Berg am Fichtensee und hat dort gemeinsam übrigens nicht nur als Mannschaft, sondern als großer Team-Staff-Abend, als Gemeinschaftsabend mit allen zusammen gefeiert. Das Wetter war gut und das am Fichtensee, wir haben da auch schon mal gefeiert vor ein paar Jahren. Echt tolle Location, toller See ganz oben und ja, da wird schön gegrillt und da wird gechillt und da soll auch gesungen worden sein, aber wer genau, da müssen wir noch tiefer in die Recherche gehen. Aber das Schöne ist, und das finde ich ist echt, das haben sie schon mal gemacht, ich finde das echt ein gutes Zeichen, das ist wichtig, da müssen dann auch die neuen Physios singen oder der neue Busfahrer. Gut, es gibt jetzt keinen neuen Busfahrer, aber bei den Physios ist schon häufiger mal eine Veränderung da. Also das ist, man versteht sich da noch mehr als Gemeinschaft und das finde ich eigentlich ganz gut, dass da alle in einem Boot sitzen. Das zeichnet Werder ja auch aus und deswegen glaube ich, eine gute Veranstaltung. Es gibt diese Woche ist noch mal eine teambildende Maßnahme geplant. Irgendwas hier im Wasser, ne? Rafting oder was es da so gibt. Kommt aber immer darauf an, wie viel Wasser gerade da in den Flüssen ist. Zu hoch, zu viel, zu wenig. Da muss man mal abwarten.
Also ist so wie bei der Deichstube, ab und an mal Teambuilding. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, danke erstmal, dass du uns mit reingenommen hast. Freitag geht's ja weiter mit dem nächsten Testspiel gegen Sheffield Wednesday. Bis dahin ist noch Zeit. Was glaubst du, wie wird's da aussehen?
hoffentlich ein bisschen besser. Und ich glaube auch nicht, dass er dann beide nochmal zwei Mannschaften aufbieten wird, sondern dann wird er, glaube ich, eher schon mal 60 Minuten die Jungs spielen lassen. Übrigens noch bemerkenswert, gestern nach dem Testspiel jeweils, wenn die Mannschaften fertig waren mit ihrer Halbzeit, mussten die noch ordentlich laufen. Alter, das war echt hart. Also das war Niklas Stark, der war hinter fix und fertig. Aber er sagt, das gehört dazu. Ja. Eigentlich hätte das Spiel uns 60 Minuten jedem geben müssen. Das haben wir danach geholt. Ne? Die powern schon ordentlich hier. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit Sheffield Wednesday ist, aber so einen schönen Abschluss hier nochmal mit einem kleinen Sieg, muss ja nicht hoch sein. Aber vor allem mal mit Toren. Wir spielen ja im Trainingslager schon seit Tagen, warten wir auf das erste Trainingslagertor. Also bei so einem richtigen Spiel 11 gegen 11 über den ganzen Platz. Ja. Und wir setzen da immer 2 €. Jeder darf einen Spieler sich aussuchen für den Journalisten. Der Pott ist schon ganz schön voll. Also Tore wollen wir sehen. Wir wollen Tore sehen. Also da geht noch was.
Und wer den Stark sehen will mit dem Kinn auf dem Teppich, der guckt mal rein bei der Deichstube. Ihr produziert da ganz viel Content und das lohnt sich immer mal wieder. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte auf jeden Fall die Challenge zwischen Björn und Malte verfolgen. Ja, also bist da ganz gut unterwegs, oder? Ich habe Malte ja schon Tipps gegeben, wie er dich vielleicht noch aus der Reserve locken kann. Aber das wird vielleicht noch kommen.
Da warten wir es mal ab. Also genau. Ich freue mich über jeden Zuschauer. Und macht Spaß hier. Guckt rein in die Deichstube. Wir sind gerne für euch da.
Euch noch viel Spaß im Trainingslager. Ich lege mich jetzt wieder in die Hängematte, ziehe meinen Auswärtslachs wieder aus. Den habe ich nämlich extra mitgenommen. Und ich bin natürlich in großer Vorfreude auf die kommende Saison. Danke euch fürs Dabeisein. Bleibt uns treu. Und wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe. 5-Sterne-Deluxe da. Ihr wisst ja, darunter machen wir es auch in den Ferien nicht. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Danke dir, Björn.
Danke dir auch. Schönen Urlaub noch und Servus aus dem Zillertal.
Savadika!